Ist das nicht eine großartige Geschichte in der Bibel, die wir gerade kurz angerissen bekommen haben? Der Blinde, der sagt, ich weiß gar nicht, wer es war oder wie er drauf war, keine Ahnung, aber ich weiß, dass er mich geheilt hat. Und ihr Lieben, das wünschen wir uns so sehr, dass wir einander davon berichten, dass wir nicht großartig überlegen und diskutieren und lamentieren und irgendwie versuchen zu analysieren und irgendwelche Antworten vielleicht sagen oder auch nicht sagen, sondern ich habe Gott erlebt und davon erzähle ich mehr. Und dafür haben wir diese Karten. Jens hat sie eingehend schon vorgestellt und die werden uns begleiten heute im Gottesdienst. Ich weiß zwar nicht genau alles, ich habe keine Antwort auf jede Frage hier, aber ich weiß, dass Gott mich, wie auch immer, geheilt hat, mich getröstet hat, mich getragen hat, mich geführt hat, mich versorgt hat. Das weiß ich und davon kann ich berichten. Und wisst ihr, ich liebe es, in einer Gemeinde zu dienen, in der es normal ist, im stinknormalen Alltag Gott zu erleben. Wisst ihr das? Großartig. Warum? Weil wir damit rechnen. Wir erwarten das. Wir sind uns Gottes Gegenwart in unserem kompletten Leben sowas von bewusst. 24/7 lautet die Formel. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer. Gott ist da. Ich schätze das so sehr, dass es hier normal ist. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist normal. Gott ist da, natürlich ist er da. Und Gott hat Gutes für uns am Start. Er ist so, so gut. Was haben wir eben für Lieder gesungen? Die singen wir ja nicht nur, weil wir denken, coole Lieder. Das ist unsere Überzeugung. Und ich feiere es mega, wenn ich eure God-Stories mitbekomme. Diese God-Stories, wo Gott in eurem Leben etwas schreibt und ich die Handschrift Gottes erkenne und ihr von der Handschrift Gottes berichtet. Das ist großartig. Und ich kann euch sagen, es gibt zwei Punkte, die ich mir noch mehr wünsche. Zum einen, dass wir darin noch mehr zunehmen, weil davon kann es gar nicht genug geben. Gott zu erleben, uns auszustrecken mit allen Fasern unseres Seins. Gott, ich will dir begegnen. Ich will dich erleben. Und zwar auch am stinknormalen Montagmorgen, wo alle sagen, Manic Monday, oh Mann. Und wir sagen, Gott, es ist eine neue Woche. Wo hast du etwas vorbereitet? Führ mich da hinein. Das zum einen und zum anderen wünsche ich mir, dass wir mehr davon erfahren. Ich weiß, dass ihr es erlebt, aber ich will es mitkriegen. Und nicht nur ich, sondern wir alle. Dazu sollen diese Karten dienen. Warum eigentlich? Warum wollen wir davon mitkriegen? Weil es deinen Glauben stärkt. Er stärkt übrigens auch meinen Glauben. Und es gibt Gott die Ehre. Also Win-Win-Win-Situation, oder? Was sollen wir da noch zögern? Lasst uns von diesen Karten so reichlich Gebrauch machen, dass wir sagen, Mensch, die, was weiß ich, 1000 oder wie viel Stück oder 2000 wir gedruckt haben, keine Ahnung, die müssen wir schnell wieder nachdrucken. Ihr Lieben, lasst uns davon Gebrauch machen. Wir kommen nämlich gerade frisch aus der Predigtreihe zum Thema Verwurzelt. Da haben wir uns hier einen Monat mit beschäftigt und abgeschlossen haben wir letzten Sonntag mit der Herausforderung, Ja zu sagen. Wozu haben wir Ja gesagt? Ja zu sagen, dass wir unsere Wurzeln tief in Jesus hineinsenken und aus ihm unsere Kraft schöpfen. Ja, wir können ja überall irgendwie Kräftchen schöpfen. Aber wo gibt es wahre Kraft? In Jesus. Und das können wir schöpfen. Durch Gebet, durch Gottesdienst, durch Hauskreis, durch Bibel, durch Anbetung. Mensch, so viele gute Kraftquellen. Dazu haben wir Ja gesagt. Und wir haben Ja gesagt zu der Frucht. Der Frucht, die uns verheißen ist. Wir sind berufen dazu, Frucht zu tragen. Und zwar reichliche Frucht. Und wir haben Ja gesagt, dazu in den vorbereiteten Werken Gottes zu wandeln, wenn ihr euch erinnern könnt, an letzten Sonntag. Wir wandeln da drin wie in einer Wandelhalle. Wir sagen, das ist normal. Wir sind da drin, wir halten uns da drin auf. Und das ist normal. Gott bereitet Werke vor für uns. Und das sind seine Werke und nicht unsere Werke. Und in seinen Werken, damit wir seine Werke tun, die er bereits vorbereitet hat. Und dann entsteht Frucht, die bleibt. Halleluja. Heute feiern wir Erntedank. Das ist unschwer zu erkennen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Anknüpfung. Viele von euch haben die letzten Tage schon Früchte aus der Ernte zusammengetragen. Und einige haben die hier so schön aufgebaut und dekoriert. Das ist immer herrlich. das zu erleben, hier die Deko-Leute aus unserem Team zu haben. Vielen Dank an euch. Wir haben euch schon applaudiert und gedankt. Das können wir immer wieder gerne tun. Vielen Dank dafür. Und warum feiern wir eigentlich Erntedank? Warum gibt es dieses Erntedankfest? Wenn wir mal ganz offiziell nachschauen, dann können wir zum Beispiel Folgendes lesen. Das fand ich spannend. Das Erntedankfest ist eine traditionelle Feier im Herbst, nachdem die Ernte eingebracht wurde, um Gott für die Gaben der Ernte zu danken. Während Erntedankfeste schon in der vorchristlichen Zeit gefeiert wurden, erwähnt die katholische Kirche dieses Fest das erste Mal im 3. Jahrhundert. Das ist schon ein paar Tage her. Vorchristlich und im 3. Jahrhundert, da waren wir alle noch nicht dabei. Das ist eine gute Tradition. Es gibt ja solche und solche Traditionen. Das ist eine gute Tradition. Die wollen wir bewahren, die wollen wir feiern. Wir pflügen und wir streuen. Doch Wachstum und Gedeihen steht in Gottes Hand. Alle gute Gabe, drum dankt und hofft auf ihn. Ja, auch dieses Lied von Matthias Claudius, das viele von uns in- und auswendig kennen, schon bald 250 Jahre her. Aber das fasst Erntedank zusammen. Wir pflügen und wir streuen den Samen, aber das ist nur ein kleiner Same. Wer bringt denn Wachstum und Gedeihen? Wer ist denn für die Frucht, für die Ernte verantwortlich? Das finde ich so wie die vorbereiteten Werke. Herrlich. Wir können wuseln. Wir haben unsere paar Krümel Fisch und Brot in der Hand. Ach, was können wir denn davon machen? Können wir irgendwie einen Kürbis zaubern? Nein. Wir pflügen und wir streuen. Doch Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Alle gute Gabe im Jakobusbrief. Wo kommt die her? Vom Vater des Lichts. Kommt, oh Gott, von dir. Deswegen danken wir dir für die guten Gaben. Und hoffen auf dich. Der Dank gebührt ja nicht uns. Es gebührt denen, die es heute zusammengetragen haben, zusammengestellt haben, auf der einen Seite. Aber wer hat es wachsen lassen? Das ist der eine, der einzige, der lebendige. Das ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Halleluja, mit dem dürfen wir zusammen unterwegs sein. Was für eine Ernte. Und ich glaube, wenn wir nicht mal innehalten würden, wie heute an einem Erntedankgottesdienst, dann könnte es uns sehr schnell passieren, dass wir diese Dinge für selbstverständlich erachten, oder? Dass wir gar nicht gewahr werden. Wie Kürbis, wie sieht der nochmal aus? Wie schreibt man den? Den kann man ja irgendwo kaufen im Laden. Dass wir gar nicht bewusst sind. Was gibt es eigentlich alles für Gaben? Wofür können wir Gott alles danken? Wer aber anfängt zu danken, der sieht unzählbar vieles, wofür wir dankbar sein können. Wir feiern heute miteinander Erntedank. Und wenn wir anfangen zu danken, dann erleben wir, dass es unsere Sinne schärft. Dankbarkeit schärft unsere Sinne für das Handeln und das Wirken Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass der anfängt zu danken, die Handschrift Gottes wesentlich klarer wahrnimmt. Wie sollten wir die Frucht, zu der wir berufen sind, realisieren? Wenn wir nicht mal innehalten und Gott dafür danken würden, ihr Lieben. Gott erlebt? Klar. Soll ich erzählen? So muss das doch gehen. Und nicht, Gott erlebt, ich frage mich ein andermal, ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und wir ziehen unsere Furcht. Ich führe uns nochmal die Verse vor Augen, die uns in den letzten Monaten begleitet haben. Und das mache ich nach der Elberfelder. Die haben uns noch nicht angeschaut und die führt uns direkt hinein in unser heutiges Thema. Da lautet es so, wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben. Wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Da müssen wir genau hinschauen. Danksagung ist also eine Auswirkung von der Verwurzelung in Jesus. Sie führt aber wiederum auch genau zu demselben. Also indem ich Gott danke, verwurzel ich mich nur noch mehr in ihm. Ich werde gewahr für seine Werke, für sein Wirken, für all das, was er vorbereitet hat, für das, in dem ich wandeln darf. Versteht ihr? Das ist ein genialer Kreislauf. Ich verwurzel mich in ihm und daraus fließe ich in Dankbarkeit über. Und indem ich ihm Dank gebe, verwurzel ich mich umso mehr. Ey, wie cool ist das denn? Da gehen wir mal schnell rein in diese Dynamik, oder? Weil wenn wir da außen vor bleiben, dann ist es so, wie Jens vorhin gesagt hat, zur Einleitung in den Gottesdienst. Wir sind sehr gut, das zu sehen, was nicht so gut läuft. Das Haar in der Suppe. Wir sind sehr gut im Analysieren und im Finger drauflegen auf das noch zu Optimierende. Insbesondere wir Deutschen. Das ist unsere Stärke. Und das steht uns manchmal richtig im Weg. Warum feiern wir nicht? Warum tanzen wir nicht? Warum eigentlich nicht? Naja, weil man müsste noch an diesem Rädchen vorher drehen. Und dann noch diese Stellschraube und außerdem noch da. Und dann? Wir sehen, dass das Glas halb leer ist. Und feiern nicht, dass es halb voll ist. Und ich glaube, da können wir richtig lernen. Da können wir richtig eine Schippe drauflegen. Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel. Und ich möchte euch heute am Erntedankfest neu dafür gewinnen. Wahrscheinlich hilft uns dabei auch, wenn wir Gottes Gaben vor Augen nehmen. Eben nicht nur diese Erntedankgaben, sondern auch diese Gaben, die er in uns und durch uns wirkt. Das ist sozusagen mal ein tieferes Erntedankfest. Seid ihr bei mir? Welche Gaben gucken wir denn da an? Die sind jetzt gerade mal nicht so ganz sichtbar hier ausgestellt. Und dennoch sind die da. Dankbarkeit entsteht übrigens nicht automatisch, weil ich Gutes erlebt habe. Das wäre ja eigentlich normal, oder? Das triggert einfach Dankbarkeit. Ich erlebe Gutes und mein Mund geht einfach nur davon über. Menschen, die beispielsweise auf der Karriereleiter weit nach oben gekommen sind, die stellen oft überrascht fest, dass sie dort eine große Lehre erwartet. Dankbarkeit ist nicht selbstverständlich da. Komisch, ne? Wo man sagen müsste, ey, du müsstest ja vor Dank einfach nur platzen. Hä, wieso das denn? Ich habe ja noch nicht dies und das. Dankbarkeit ist eine Haltung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung, die unabhängig meiner Umstände ist, die sogar häufig den Umständen trotzt. Kannst du da dankbar sein? Ja, na klar kann ich da dankbar sein. Und wisst ihr, das ist die stärkste Dankbarkeit. Wenn die Umstände eigentlich eine andere Sprache sprechen, aber mitten in dieser Bredouille bringt jemand Dank. Beispielsweise, weil er mit Christus verbunden ist. Oder weil die Sonne wieder neu aufgeht. Oder was, weswegen auch immer. Wo du sagst, das ist ja normal. Willst du dafür dankbar sein? Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Paulus hat diesen Schlüssel gefunden und hat ihn immer wieder in seinen Briefen betont. Ich nehme euch mal in eine kurze Passage mit hinein. Schreibt er an die Philipper. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Dann kann man schon mal sagen, warte mal, was auch immer geschieht? Das kannst du nicht so gemeint haben. Doch, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um nichts Sorgen. Ich sage euch das nochmal, weil das müssen wir Deutschen genau hören. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Lest ihr da auch ein paar Schlüsselpunkte heraus? Freut euch. Ey, weil kann ich jetzt jemandem befehlen, sich zu freuen? Ich lese hier eine Aufforderung. Erstmal sich zu freuen, einen Blick für seinen Nächsten zu haben, sich keine Sorgen machen, sich voll Dankbarkeit mit seinen Anliegen an Gott wenden. Und dann wird der Friede Gottes uns erfüllen. Wer will den Frieden Gottes? Wir alle. Wir lechzen danach. Und wir gucken, welche Pilgerreisen und sonst was müssen wir machen, um diesen Frieden zu bekommen. Das ist eine schöne Anleitung hier. Startet damit, sich zu freuen. Ey, kannst du nicht sagen, dass ich mich heute freuen soll. Ich habe gar keinen Grund, mich zu freuen. Wirklich nicht? Das ist die Karte, die ich ab und zu mal zeige. Ich glaube, Du hast viel mehr Gründe, als du dir vorstellen kannst. Aber vielleicht hast du noch gar nicht innegehalten. Vielleicht hast du noch gar nicht mal angeschaut, so wie wir diese Erntedankgaben anschauen. Und sagen, stimmt, da ist ja unglaublich viel. Und diese Zeilen, die schreibt Paulus übrigens aus dem Gefängnis. Ein nettes Setting. Der muss sich ja gefreut haben. Und da spüre ich eine Haltung von Dankbarkeit. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und das ist ein Thema, das alle seine Briefe durchzieht. Und wir lesen von David im Psalm 50, wer Dank opfert. Und hört mal, manchmal ist es ein Opfer. Und nicht, weil ich mich gerade so fühle. Es ist gerade so Dankbarkeit, die hat mich gerade überkommen und strömt einfach nur so aus mich heraus. Manchmal ja, meistens nicht. Wer Gott Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Da müssen wir uns anschnallen. Weil das hat ja ganz viele Auswirkungen. Wenn ich Gott Dank bringe, mich entscheide, ihm zu danken, dann ist das einfach ein Segen auf allen Ebenen. Ich bringe Gott die Ehre, aber er öffnet mir die Augen für ganz andere Dinge noch. Ich sehe sein Heil, sein Wirken. Ich bahne einen Weg mitten in mein Herz. Eine andere Übersetzung sagt, dem bahne ich einen Weg, dass ich ihm zeige. Es ist wie eine Landebahn auf einmal. Ich opfer Dank und ich baue damit eine Landebahn für den Segen Gottes. Landet genau bei mir. Ist das cool. Ja, manchmal ist das ein Opfer, Gott zu danken. Aber da wir im Danken unsere Blickrichtung auf denjenigen haben, dem wir alles verdanken, richtet er unseren Blick dann auch auf die Dinge, die für uns wirklich wichtig sind. Manchmal haben wir die ja gar nicht vor Augen. Manchmal checken wir ja gar nicht, was genau richtig ist für uns. Es bleibt eine Entscheidung. König David hat immer wieder in seinem Psalm diese Zeile gehabt, ich will dem Herrn danken. Ich will. Das ist eine Willensbekundung, eine Entscheidung. Ich will es. Und dann tue ich es auch. Ich habe ein Zitat gelesen, wo es heißt, zweierlei Dinge sind zum Verwundern. Die fortwährende Liebe Gottes trotz der Undankbarkeit der Menschen und die fortwährende Undankbarkeit der Menschen trotz der Liebe Gottes. Und ich glaube, da ist was dran. Aber das soll bei uns nicht mehr zu finden sein. Ich möchte uns eine Geschichte mit vor Augen führen, wo wir nur auf ein paar Punkte einzoomen heute, weil wir auch noch danken wollen. Eine Geschichte, die uns ganz viel über Dankbarkeit lehrt. Das ist nämlich eine Geschichte, in der Menschen richtig überragend Gutes getan wird. Auf wundersame Weise. Und die nehmen das dann einfach mit, verstoffwechseln das, sagen, wie cool, und gehen ihres Lebens weiter und ihres Weges und haben überhaupt keine Checkung mehr, dass sie da vielleicht mal Dank sagen können, außer einer. Auf seinem Weg nach Jerusalem, lesen wir in Lukas 17, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, umzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Hier ist gerade was absolut Großartiges passiert. Aber im Kontext unseres Themas ein absolut ernüchterndes Ergebnis. 1:9. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich, wenn wir die Geschichte auch noch genauer anschauen, dann sehen wir, und ich führe uns nicht in alle Tiefen heute hinein, aber diese 10 Männer, die leiden an einer Krankheit, die war ungefähr das Schlimmste, was man sich damals vorstellen konnte. Aussatz. Aussatz war ein gutes Wort dafür, weil sie wurden wirklich auch ausgesetzt. Sie hatten Aussatz, eine Krankheit, die hoch ansteckend war, aber sie wurden ausgesetzt und ausgegrenzt aus jeder Gemeinschaft. Sie mussten an Orten wohnen, fernab. Fernab. durften an keiner religiösen Veranstaltung teilnehmen, in der Familie nicht mehr sein. Alles, was uns Menschen lieb und wichtig ist. Warum? Weil sie unrein waren. Sie waren hoch ansteckend. Und sie mussten immer wieder das kundtun. Sie hatten verschiedene Auflagen. Sie mussten zerrissene Kleider tragen. Sie mussten ihr Bart und Haar offen tragen und alle möglichen Zeichen mussten sie von sich geben und mussten immer wieder laut rufen, unrein, unrein. Das wisst ihr, diese Kiste, das macht was mit Menschen. Und sie wussten, eigentlich gibt es keine Hoffnung für uns. Das ist unsere Situation, damit müssen wir uns irgendwie ein bisschen abfinden. Wenn es gut lief, dann wurden sie von Verwandten mit Essen versorgt. Aber das war auch schon das Höchste. Sie mussten sich fernhalten. Das Schlimmste war, dass es gesellschaftlich anerkannt war als eine Strafe von Gott. Nun waren sie nicht nur krank, sondern auch Gott verlassen. Verdammt. Also schlimmer ging es nicht mehr. Sie waren sozusagen ganz, ganz unten angekommen, wenn es überhaupt so einen Punkt gibt. Durften nicht in der Familie sein, nicht mehr in ihrem Wohnort, nicht mehr in ihrem Haus, nicht im Tempel, in der Synagoge, in ihrer Arbeit, nirgendwo. Nur zusammen mit Leidensgenossen, sozusagen in Slums. Und als die zehn Jesus von Ferne sehen, irgendwie wittern sie Hoffnung. Wie auch immer. Sie wussten natürlich, Jesus kann ihnen nicht nahe kommen, er kann sie ja nicht berühren. Aber sie hatten schon mal davon gehört. Das gab schon mal so eine Geschichte. Es ist schier unglaublich, aber Jesus hatte das schon mal gemacht. Er war irgendwie einzigartig. Er hatte keine Angst vor dieser Krankheit. Er hatte keine Angst in der Berührung dieser Menschen. Und diese zehn Aussätzigen blieben in gehörigem Abstand und riefen mit lauter Stimme. Das mussten sie auch, weil sonst konnte er sie ja nicht hören. Über Jesus steht aber, dann sprach er zu ihnen. Jesus machte sich auf, ging in ihre Nähe, suchte sie auf und sagte nicht, ja, alles klar, machen wir so. Nein. Er kümmerte sich um den Einzelnen, ging auf diese zehn zu. Und sie riefen und schrien, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Wahrscheinlich kennen wir das alle irgendwie. Der Volksmund sagt ja auch, Not lehrt beten. Manche machen dann sogar große Versprechen. Wenn du mir hilfst, Gott, dann, habt ihr vielleicht schon mal selber gesagt oder gehört, dann lese ich regelmäßig in der Bibel. Oder dann gehe ich auch sonntags in die Kirche. Oder dann gebe ich sogar von meinem Geld, dann spende ich dann dies und das. Jesus nimmt sich ihrer an. Aber er tut das höchst ungewöhnlich. Er schickt die Aussätzigen jetzt zu den Priestern, ohne sie erst einmal zu heilen. Jetzt kommt aber eine gehörige Portion Vertrauen auf die Probe hier. Die sollen losgehen, obwohl sie sich von Jesus alles erhoffen. Und jetzt muss ich überlegen, vertraue ich dem, der mir das sagt, dass darin Hilfe liegt? Und mache mich auf den Weg. Das wäre so, als wenn zum Beispiel ein hochfiebriger Mensch jetzt im Bett liegt und du sagst ihm, geh zum Arzt und lass dich gesund schreiben. Da sagst du, checkst du nicht die Lage? Das ging gar nicht. Und die Priester hatten damals die Aufgabe festzustellen, ob jemand vom Aussatz betroffen war. Da gab es ein Register ganz genau und dann war sozusagen wirklich Game Over für ihn. Sie hatten aber auch die Aufgabe zu gucken, hat sich was verändert. Das war aber so gut wie nie der Fall. Wenn sich etwas verändert hätte, dann könnten nur die Priester ihn wieder sozusagen gesund schreiben. Aber das grenzte an das größte Wunder, was es zu erleben galt. Und diese hier, die brauchten viel Vertrauen in Jesus. Alle zehn gingen los. Und dann erlebten sie dieses schier unglaubliche Wunder. Alle zehn wurden geheilt. Stellt euch das einmal vor. Stellt euch das mal vor. Diese Truppe von 10 Leuten, völlig abgewrackt, hoffnungslos, also sowas von, geht mal mit im Kopfkino. Und dann sagt Jesus, sie sollen gehen. Alles klar, wir sind schon so oft wohin gegangen. Okay, wenn du das sagst, Jesus. Und dann gehen sie und auf einmal, das ist ja sichtbar, Aussatz war ja sichtbar. Auf einmal, Aussatz verschwindet. Sie sind völlig rein. Sie sind geheilt. gucken sich gegenseitig an. Was muss das für ein Ausbruch von total abgefahrener Freude gewesen sein? Also, warum tanzen wir nicht? Also, wie müssen die abgegangen sein, glaube ich? Ich weiß es nicht. Können die auch gesagt haben, Mensch, ich bin geheilt, du auch? Jo, ist doch nicht schlecht, okay. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die haben ihr Leben lang darauf gehofft und alles auf diese eine Karte gesetzt. Jesus jetzt. Nun hat er sie geheilt. Ich glaube, die sind ausgeflippt, schier ausgeflippt. Extrem gefeiert. Mega. Sowas von gefeiert. Und dann sind sie zum Priester gegangen. Ich wäre so gerne in manchen biblischen Geschichten dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die beiden Emmaus-Jünger. Denke ich, oh, man, den Weg wäre ich gerne mitgegangen. Wo Jesus ihnen alles nochmal erklärt, ihnen die Augen öffnet. Oder hier, die 10 Aussätzigen auf einmal heil. Ey, hätte ich gern mit denen getanzt. So, wie, oder geht es euch nicht manchmal so, dass ihr denkt, oh, kann ich nur mal kurz reinschlüpfen in diese Geschichte? Dann sind sie bei den Priestern und die Priester sagen, rein, heil. Was ist denn damit auf einmal geschehen? Völlige Wiederherstellung zurück ins Leben. Sie können wieder ihre Frau, ihr Kind in den Arm nehmen. Ich glaube, sie platzten vor Freude. 9 von Aussatzgeheilte ziehen ihres Weges weiter. Und nur ein einziger kehrt um und will Jesus Dankbarkeit bringen. Können wir nochmal zurückspulen? Kann das sein? Ist das nicht purer Egoismus der 9? Schau nur auf sich. Oder können wir die 9 vielleicht auch sehr gut verstehen? Haben wir vielleicht auch in mancher Not zu Gott geschrien, vielleicht sogar ihm unsere Versprechen gegeben, waren von seiner Hilfe völlig von den Socken? Und dann kam der Alltag. Verständlicherweise ist das Leben voll genug. Inzwischen habe ich sein Eingreifen vielleicht fast schon wieder vergessen. Mein veränderter Zustand ist normal geworden. Daran gewöhnen wir uns ja auch ganz schnell. Und wir nehmen die geschenkten Dinge, die positiven Erlebnisse auf einmal als völlig selbstverständlich und weiter geht's. Vielleicht können wir einfach mal kurz innehalten. Ich glaube, wir könnten alle ein Lied davon singen. Alle. Wie Gottes Eingreifen völlig Übernatürliches, ein absolutes Wunder. Stimmt, habe ich davon eigentlich jemandem mal was erzählt? Habe ich Gott mal gedankt? Hat das meine Beziehung zu Gott verändert? Ein kurzer Blick auf diesen einen kann uns sehr hilfreich sein. Dieser eine, der zurückgeht zu Jesus, ist nicht nur geheilt worden, sondern heil in Gott. Im ganzheitlichen Sinne. Was hat der noch erlebt, indem er zurückging und Gott dankte? Also ich habe das Gefühl, damit hat sich das ganze Paket erstmal richtig entfaltet. Er war interessanterweise auch noch ein Samaritaner. Einer in den Augen der Juden, ja, nicht nur ungläubig, sondern gottlos und auch so ein klein bisschen zu beäugen. Einer von ihnen war es. Er kehrte um. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Einer kehrte um, er ging nicht einfach seinen Weg weiter, sondern er ging zu Jesus. Und dafür, ihr Lieben, ist Richtungsänderung nötig. Er kehrte um. Er ist so voller Dank, dass er Gott mit lauter Stimme pries. Davon haben Leute was mitgekriegt. Und dann werft er sich nieder zu Jesu Füßen. Ein Zeichen totaler Hingabe, absoluter Ehrerbietung. Sein persönliches Dankopfer war keine Floskel. Es war eine Lebensänderung. Er brachte damit zum Ausdruck, mit dem, wie er sich verhielt, Jesus, ich sag dir nicht eben mal kurz Danke, nach dem Motto, hast du Danke gesagt? Ja, danke. Sondern dir gehört mein Leben. Hier bin ich. Ich gebe mich dir hin. Im Englischen sagt man so schön, I surrender. Ich gebe mich dir hin. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Du sollst über mich verfügen. Und dann richtet Jesus sich erstmal an die Menschenmenge. Und Jesus sagt, Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, umzukehren und Gott die Ehre zu geben? Ich höre darin keinen Vorwurf. Ich höre darin vielmehr eine tiefe Sorge und Trauer, dass die geheilten Menschen sich ihrer Gesundheit genügen lassen. Wieso erkennt ihr mich nicht? Schwingt doch hier mit in der Aussage von Jesus. Wieso wollt ihr denn nicht mehr? Persönliche Beziehung mit mir, dass ich die Segenströme nur so ausgießen kann. Jesus wollte doch mehr als nur körperlich heilen. Geheilt waren übrigens alle 10 und bei keinem wurde die Heilung wieder rückgängig gemacht. Das ist schon mal gut. Also Jesus hat nicht gesagt, aha, weil du nicht zurückkommst, so wieder zurück. Na, rückgängig gemacht, einmal Taste gedrückt. Nein, das macht er nicht. Aber bei den 9 schien die Heilung keinen Unterschied zu machen in ihrer Gottesbeziehung. Sie haben es einfach abgefrühstückt, nach dem Motto, ne, oben reingesteckt, bitte, 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 unten rausgeholt, weiter geht's. Das kommt manchmal bei uns auch vor, oder? Wir haben so ein dringendes Anliegen und wir legen alles rein. Vielleicht fasten wir sogar dafür. Manchmal kriegen wir noch nicht mal mit. Hier, Gott erlebt? Weiß nicht genau. Manche führen ein Gebetstagebuch. Großartige Empfehlung. Bin ich nicht so richtig der Typ zu, aber ich weiß, wer der Typ dazu ist. Der profitiert davon. In welcher Weise? Dass du nämlich mal nachlesen kannst. Dafür habe ich ja gebetet. Dafür auch und dafür auch. Alter, das hat Gott ja gemacht. Gott ist ja hoch existent in meinem Leben. Der handelt ja, der wirkt ja. Wie auch immer du das feststellen musst in deinem Leben, finde Wege. Ich glaube, die Karte kann helfen. Kannst auch ein paar mit nach Hause nehmen und dann ab und zu mal eine Karte hier einwerfen. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns gewahr werden. Dass wir nicht einfach weiterleben wie zuvor. Aber umkehren gehört irgendwie zum Dank dazu. Der eine, der kehrte um. Er war tief ergriffen. Und er hat gemerkt, dafür kann er sich nicht selber danken. Er kann sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dieser Gang, den habe ich so richtig geschmeidig gemacht, deswegen gesund. Nein, er wusste, er hat dem Dank einem Höheren zu geben. Und das machte ihn demütig, ließ ihn umkehren und dann gab es so viel mehr obendrauf. Es führt mich zu der Frage, woran uns gelegen ist, an dem Geber oder an den Gaben. Wenn wir nämlich nur an den Gaben interessiert sind, dann degradieren wir Gott zu einem frommen Wunschautomaten. Und das wollen wir nicht. Wenn wir aus Dankbarkeit umkehren, dann geht es um Beziehung, um lebendige Beziehung. Und dann sagte Jesus zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt bringt Jesus auf einmal ein neues Wort ins Spiel. Um Rettung ging es doch eben noch gar nicht. Es ging doch nur um Heilung. Es ging doch um Gesundheit. Jetzt bringt Jesus eine ganz andere Ebene mit rein, nämlich die Ebene von Gottes Beziehung. Was ist denn hier auf einmal passiert? Jesus hat ihm durch die Heilung eine Tür zu einer neuen Beziehung zu Gott geschenkt. Was war da? Der Schlüssel war seine Dankbarkeit. Jesus richtet ihn auf und schickt ihn ins Leben zurück. Was Jesus für ihn getan hat, das soll jetzt tiefere Schichten in seinem Leben erreichen. Er war nicht nur geheilt, er war auch noch gerettet. Gerettet, weil er über die Dankbarkeit in eine neue Beziehung zu Gott fand. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das wird nur dem einen gesagt, der umkehrte, nachdem er Gottes Wunder an sich erlebt hat. Und auch noch dem, der nach Auffassung der Juden eigentlich gar nicht so richtig dazugehörte. Der eine, der kehrt zurück. Er zeigt, wem er seine Freude verdankt. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und wir sehen darin, dass sein Dank ein Grund ist für ein viel tiefer gehenderes Wunder. Dafür möchte ich euch gerne gewinnen. Seine Heilung wird zum Heil, weil er dankbar war. Es geht nicht nur darum, hast du auch Danke gesagt, schönartig. Es geht um eine Haltung. Wie lebe ich mit diesem Gott? Erkenne ich an, dass er in meinem Leben aktiv ist? Und ich bin davon überzeugt, dass hier mehr sitzen als 10 Leute, die Gottes Werken erlebt haben. Lass uns bitte nicht nur einen haben, der umkehrt und sagt, hier bin ich. Ich weiß zwar nicht genau, wie das passiert ist, wie er heißt und was er gemacht hat und wie auch immer, aber ich weiß, dass er mich geheilt hat. Lasst uns mehr als nur den einen haben. Vielleicht hast du das auch in der letzten Woche erlebt, dass du in den vorbereiteten Werken Gottes gewandelt bist. Ich glaube, hier sitzen mehr als nur eine Person, die das erlebt hat. Aber einer Person wollen wir gleich die Möglichkeit geben, das weiterzugeben. Den anderen durch diese Karte. Gleich wenn ich mich setze, dann würde ich mich freuen, wenn eine Person nach vorne kommt und einfach seinen Dank an Gott richtet und sagt, Gott erlebt, klar, habe ich. Und ich sage euch das ganz konkret und ganz persönlich und ich kann es sogar innerhalb von einer Minute. Großartig. Das kann man. Und dann bringe ich diesen Dank Gott hier. Und dann wird Jens uns ins Abendmahl leiten gleich. Und da geht es ja weiter mit Gottes Begegnung. Und manchmal fragt ihr euch vielleicht die Abendmahlzeit bei uns. Da sind ein paar da, ein paar gehen zum Segnen, dann ist noch Anbetung. So, und ihr wartet darauf, wann bist du beim Abendmahl? Wartet auf nichts außer darauf, ich komme jetzt in die Gegenwart des lebendigen Gottes und ich genieße diese Zeit und gestalte diese Zeit und zwar mit dem, was gerade für dich dran ist. Wenn du gerade nicht zum Abendmahl gehst, dann kann das sein, du lässt dich segnen oder du bist mit in der Anbetung. Gestalte die Zeit für dich, das ist eine kostbare Zeit, die wollen wir dir eröffnen, dieses Zeitfenster. Und dann gibt es heute die Möglichkeit und dazu lade ich euch ein, durch bewusste Dankbarkeit diesen schönen Kreislauf der Verwurzelung anzukurbeln. Indem ihr verwurzelt seid, eure Wurzeln tief ausstreckt, überfließt ihr von Dank. Und indem ihr Gott den Dank bringt, verwurzelt ihr euch noch tiefer. Und deswegen haben wir diese Karten ausgelegt. Die liegen da vorne an diesem kleinen Tischchen. Da ist noch eine zweite Abendmahlstation und dort ist dieses kleine Bistrotischchen. Und da sind diese Karten und Stifte. Und ich bitte euch, davon Gebrauch zu machen, dass ihr heute anfangt, euch gewahr zu werden, was hat Gott in meinem Leben getan? Und dann nicht einfach weiterzugehen. Sondern drückt Gott euren Dank aus. Und wenn ihr dann uns das noch mitteilen wollt, großartig. Win, win, win. Ich erinnere euch. Stärkt deinen Glauben, stärkt unseren Glauben, gibt Gott die Ehre. So wollen wir gerne unterwegs sein. Heute beim Erntedank wollen wir für diese Gaben danken, aber auch für die Gaben, die er in uns und durch uns wirkt. Und wir wollen das tun und einander daran Anteil geben. Und jetzt bitte ich, dass eine Person nach vorne kommt. Und dann wird Jens uns ins Abendmahl führen.